Gesundheit ja, ist eben mehr als die Abwesenheit von Krankheit, würde ich sagen, sondern es ist eben wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Ich glaube, man muss einfach sozusagen lernen, damit mit einer gewissen Unsicherheit leben zu können. Das gilt jetzt nicht nur für Krankheiten, das gilt ja allgemein. Ich glaube, dieses in allem Sicherheit zu haben, das funktioniert eben nicht so richtig im Leben. Wir müssen immer mit Unwägbarkeiten umgehen können oder und lernen, damit umzugehen. Aber ich hoffe, dass in dem Buch sozusagen das so ein bisschen deutlich wird, dass es dieses, sagen wir mal, dieses Schwarz-Weiß nicht so einfach gibt. Ja, also dieses binäre gesund, krank und ich muss nur die Krankheit entdecken, nehme sie raus, dann ist alles gut. Das ist eben in der Realität doch etwas komplizierter. Die Natur sieht einen an sozusagen oder man hat ein gewisses Zwiegespräch mit ihr und es gibt natürlich keine Antwort in der Situation, aber es gab für mich so eine gewisse Beruhigung.
Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Hallo. Ich freue mich sehr, heute den Sachbuchautor, Journalisten und Mediziner Hartmut Wehwetzer zu begrüßen, mit dem ich heute über sein Buch Überlebt sprechen werde. Herzlich willkommen, Herr Wehwetzer.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Hartmut Wehwetzer, Sie sind 1961 in Salzgitter geboren. Und Sie sind Arzt und Journalist. Beim Tagesspiegel leiteten Sie über viele Jahre das Wissenschaftsressort und wurden für Ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg-von-Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus und dem Journalistenpreis der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Heute sind Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Bundesinstitut in Berlin. Sie sind ein Mediziner, der Journalist geworden ist. Wie kam es dazu?
Naja, eigentlich war es immer mein Traum, sage ich mal, zu schreiben. Das war für mich immer eine Sache, die mich interessiert hat. Und ich bin dann im Medizinstudium so ein bisschen in den Journalismus reingerutscht. Ich habe angefangen als freier Mitarbeiter und mich hat zum Beispiel immer ein bisschen gestört, wenn man bei einer Visite zum Beispiel, wenn mit Patienten gesprochen wurde, dass die Patienten im Grunde die Ärzte nicht verstanden haben, weil die Ärzte ihr Fachlatein gesprochen haben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich so ein bisschen als Übersetzer betätigen. Ich müsste so ein bisschen auch dann die Öffentlichkeit aufklären über medizinische Zusammenhänge und so weiter. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Also einerseits der Hang zum Schreiben, sage ich mal, und andererseits dieses Gefühl, Wissen weitergeben zu müssen. Das war so die Urzelle. Ich habe dann schon im Studium als freier Mitarbeiter gearbeitet für medizinische Fachblätter, Fachzeitungen, auch für Tageszeitungen. Das hat sich dann so entwickelt. Und ich habe dann später in der Psychiatrie gearbeitet, als Arzt im Praktikum. Und es war eigentlich fand ich sehr interessante Arbeit und ein sehr, sehr interessantes Gebiet, faszinierendes Gebiet. In mancher Hinsicht auch sicherlich nicht alles sehr positiv, was man dort erfährt. Auf der anderen Seite war das eben in seiner Vielfalt so, dass ich mir überlegt habe, das könnte ich auch machen. Dann habe ich aber das Angebot bekommen, beim Tagesspiegel zu volontieren. Und da habe ich sozusagen, bin ich dann mit fliegenden Fahnen in Journalismus gewechselt und habe es im Großen und Ganzen noch nicht bereut, würde ich sagen. Also es war eine gute Zeit.
Bevor wir gleich auf das Thema Krankheit zu sprechen kommen, schauen wir doch einmal erst kurz auf die Gesundheit. In Ihrem Buch heißt es, niemand bemerkt seine Gesundheit, solange er gesund ist. Erst wenn sie schwindet, spürt man sie. Bemerkt, dass man aus dem Paradies vertrieben wurde, indem man so selbstverständlich und scheinbar auf unbegrenzte Zeit gelebt hat. Ich habe gelesen, in der frühen traditionellen chinesischen Medizin wurden die Ärzte bezahlt, wenn die Menschen gesund waren und sie bekamen keinen Lohn, wenn eine Erkrankung auftrat. Also eine komplett entgegengesetzte, ganz andere Idee von Medizin, ganz anderes Verständnis, ganz andere Sicht auf das Kranksein und Gesundsein. Sollte die Gesundheit als eine aktive Idee in unserem Leben eine größere Rolle spielen, nicht nur, wenn sie schwindet, wie Sie schreiben?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also Gesundheit ja, ist eben mehr als die Abwesenheit von Krankheit, würde ich sagen, sondern es ist eben wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Das ist für mich eben auch Gesundheit. Natürlich ist es, in der Medizin gibt es ja den Spruch, es gibt keine gesunden Menschen, die sind nur noch nicht richtig diagnostiziert worden. Also sie finden in der Medizin sozusagen immer irgendwas, wenn sie genau hingucken. In der modernen Medizin gibt es so viele Diagnosen und so viele Möglichkeiten, Diagnosen stellen zu können, dass es mit dieser Gesundheit eben, im medizinischen Sinne gibt es eben gar keine gesunden Menschen, zugespitzt gesagt. Es gibt die Definition der WHO, also wenn ich das ungefähr rekapituliere, völliges geistiges, körperliches, seelisches Wohlbefinden. Das kann man natürlich nicht erreichen, das ist sozusagen unerreichbar. Ja. Aber der Begriff von Gesundheit, der mir da vorschweben würde, wäre jetzt nicht unbedingt die völlige physische Gesundheit, sondern mehr so eine Art seelisches, körperlich-seelisches Wohlbefinden. Das wäre so der Begriff dafür für mich.
Das heißt, eigentlich hängt man so einem Idealbild hinterher, das sowieso im Grunde nicht existent ist, ja, und leitet das dann so ex negativo ab. Genau. Aber wir in unserer Gesellschaft wähnen uns ja gerne in so einem sicheren Kontrollnetz aus Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel, die uns zur Verfügung stehen. Sie in Ihrem Buch, auf das wir gleich noch ganz intensiv zu sprechen kommen, widerlegen teilweise den Sinn solcher Untersuchungen auch. Und Sie sagen, dass zum Beispiel Nachrichten wie Hautkrebs steigt um 80%, letzten Endes auch ganz andere Ursachen haben kann als eine Häufung dieser Krankheit, sondern auch einfach eine Häufung von Diagnosen und Maßnahmen, die dann getroffen werden. Mich hat das beim Lesen natürlich ein bisschen unzufrieden gemacht, denn man möchte ja gerne glauben, dass diese Absicherung tatsächlich existiert. Es relativiert alles, worauf wir uns verlassen möchten, macht uns natürlich aber auch klüger. Worauf oder woran kann man sich denn festhalten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, eins, was hier helfen kann, ist ein bisschen mehr zu wissen darüber, was sich da auch im Körper abspielt. Also die klassische Medizin hat ja so eine Art binären Begriff von Krankheit und Gesundheit. Also es gibt Krankheit und Gesundheit, es gibt nichts dazwischen. Aber natürlich gibt es in der Realität sehr viele Abstufungen und Krankheit ist eben auch hängt häufig mit der Entwicklung des Organismus zusammen und mit der Evolution. Viele Krankheiten kann man sich sehr gut durch Evolution erklären. Und ja, also in dem Fall dieser Vorsorgeuntersuchungen, die eben ihre Mängel haben, da ist eben das Problem, dass man durch die Vorsorge zum Beispiel Tumoren entdeckt, die eigentlich sozusagen als Krebs gelten können, die aber eigentlich, das ist ein bisschen paradox, demjenigen, der sie hat, eigentlich nicht gefährlich werden. Also das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das sind also Tumoren, die zum Beispiel in der Schilddrüse, wenn man mit Ultraschall untersucht, ein sehr gutes Ultraschallgerät hat, dann findet man bei ganz vielen Menschen ganz kleine Tumoren. Das ist wirklich medizinisch gesehen Krebs, aber es sind Tumoren, die niemals im Leben einem gefährlich werden können. Das ist also eine Paradoxie, die daraus entsteht, dass eben ja sozusagen die Krebsentstehung in Anführungszeichen ein natürlicher Prozess ist, der überall im Körper eben passieren kann. Es gibt eben Organe, in denen sehr viel davon passiert. Und das ist eben die Schilddrüse zum Beispiel, das ist auch die Prostata beim Mann oder eben auch die Haut, ja, auch da gibt's eben eine Reihe von solchen Entstehungen, die von solchen bösartigen Tumoren, die aber tatsächlich offenbar nicht demjenigen gefährlich werden können. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich hoffe, dass wir da in dem Buch sozusagen das so ein bisschen deutlich wird, dass es dieses Schwarz-Weiß nicht so einfach gibt. Ja, also dieses binäre gesund, krank und ich muss nur die Krankheit entdecken, nehme sie raus, dann ist alles gut. Das ist eben in der Realität doch etwas komplizierter.
Ich erlebe Sie gerade auch wirklich in dieser Rolle als Vermittler zwischen der Forschung und dem Wissen und einer Allgemeinheit, die das natürlich alles nicht studiert hat und auch nicht wissen kann, aber natürlich immer potenziell auf eine Art betroffen ist. Sie haben diese Rolle des Vermittlers nochmal auf einer ganz anderen Ebene eingenommen und zwar als Selbstbetroffener. Mit Anfang 50 erkrankten Sie plötzlich an Magenkrebs. Sie haben sich entschlossen, aktiv Ihre Expedition in die Welt dieser Krankheit anzutreten und auch wieder darüber zu berichten. Soeben ist ihr Buch Überlebt erschienen. Es ist ein erzählendes Sachbuch, in dem anhand ihrer konkreten Erkrankung das ganze Spektrum der Krankheit Krebs durchgegangen wird oder der Krankheiten, muss man ja natürlich eigentlich sagen. Erkrankung, Behandlung, Genesung, das ist so das Gerüst im Hintergrund, ihr persönliches. Von dort aus gehen sie aber dann sehr weit und sehr kenntnisreich in die Theorie, in die Forschung, in den Dialog mit Medizinerinnen und Medizinern, mit selbst betroffenen, erkrankten Patienten und dann eben auch immer wieder zurück zu sich selbst, zu ihren eigenen Auf und Abs. Ich habe gelesen, dass sie sehr gerne um einen brandenburgischen See joggen oder auch spazieren gehen. So haben sie es auch nach ihrer eigenen Krebsdiagnose getan. Über diesen Moment schreiben sie, Bange machen gilt nicht. Vielleicht ist es das, was der See mir sagen will. Wie sehr ist diese erste Phase nach der Diagnose geprägt von einer Suche nach Antworten, auch nach Zeichen? Was sagt der See zum Beispiel?
Ja, also das für mich war der Versuch sozusagen da ein bisschen zu mir zu kommen. Das war für mich sozusagen dieses Naturerlebnis. Die Natur sieht einen an sozusagen oder man hat ein gewisses Zwiegespräch mit ihr und es gibt natürlich keine Antwort in der Situation, aber es gab für mich so eine gewisse Beruhigung, würde ich sagen. Ja, es ist so eine, soll man sagen, eine Art von Zwiegespräch, was aber eben so ohne Sprache stattfand. Ja, also es war so eine Begegnung einfach mit der Natur, die mich so ein bisschen auch aufgefangen hat, würde ich sagen. Ja, also es ist für mich wirklich tatsächlich so eine, das Naturerlebnis ist für mich tatsächlich intensiver geworden, auch in der Bewältigung der Krankheit, würde ich sagen. Ja.
Sie selbst sind ja vielleicht eher ein rationaler Mensch. Sie sind Naturwissenschaftler, Sie sind auch als Journalist der Objektivität verpflichtet. Haben Sie sich nach Ihrer Diagnose auch selbst nochmal von der anderen Seite kennengelernt? Haben Sie sich vielleicht auch selbst überrascht?
Sozusagen als jemand, der nicht nur rational ist, nehme ich mal. Also ja, ich meine, das ist so eine Diagnose, kriecht sozusagen in einen rein und erschüttert einen natürlich. Die Gewissheiten, die man hat, die sind nicht mehr da. Und ich habe natürlich immer als jemand, der sich mit der Krankheit auch beschäftigt hat, als Journalist, als Mediziner und immer gewusst, es kann dich erwischen, es gibt diese Sicherheit nicht. Aber wenn es einen dann tatsächlich trifft, dann ist es schon auch so, als ob einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man dann doch ganz schöne Schwierigkeiten hat, sozusagen wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Also das ist ganz klar eine existenzielle Erfahrung, die man auch als rationaler Mensch einfach, die nicht so einfach zu bewältigen ist, würde ich sagen.
Das ist einfach kein intellektueller Vorgang, den kann man auch nicht vorbereiten. Ne? Ja. Das ist was Einzigartiges. Man sucht nach Dingen, die stabilisieren, wie die bei Ihnen die Natur. Und ich habe auch gelesen, Sie gehen gerne in die Berliner Philharmonie, Musik als auch so eine andere Ebene einer Welt, die vielleicht bestimmte Gewissheiten höheren Grades vielleicht einem geben können. Gibt es eine Musik, die in den Zeiten Ihrer Diagnose und Ihrer Krankheit Ihr Gefährte war?
Ja, ich bin also Klassik-Fan und habe die klassische Musik nach einiger Zeit, wo ich nicht so viel gehört habe, eigentlich wiederentdeckt seit einigen Jahren. Und ein Komponist, den ich eben sehr gerne höre und der mir auch, glaube ich, ein bisschen, wie soll man sagen, mich gestärkt hat, ist Bruckner, also die Musik von Anton Bruckner. Das sind große Symphonien. Man muss sich da sehr stark reinhören. Es ist, glaube ich, ist keine leichte Musik, aber es ist eine Musik, die einen, wenn man sich da reinbegeben hat, die einen dann auch schon tragen kann, die einen auch sozusagen emportragen kann. Ja, das ist eine Musik, die mir immer sehr viel gibt und gegeben hat und auch Kraft gegeben hat. Ich war ja auch, als ich noch nach der direkten Therapie bin ich nach Linz gefahren, wo Bruckner Organist war und auch gestorben ist oder beziehungsweise beerdigt ist. Und habe da mir dort in der Stiftskirche eben eine Symphonie angehört. das war für mich auch sozusagen das erste Mal, als ich ein bisschen rausgekommen bin aus der Krankheit. Und für mich eine tolle Erfahrung, über die ich auch ein Buch geschrieben habe.
Ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Stelle, wo auch klar wird, dass Sie das wirklich auch als aktiven Schritt wieder in eine Welt, die Sie lieben und schätzen und die viel Positives auch bereithält, wieder aktiv machen können, was ja auch kräftemäßig rein auf der praktischen Ebene gar nicht so einfach ist. Ja, wir sprachen schon darüber, dass man stabilisierende Faktoren auch sucht, denn die Lage ist alles andere als stabil. Auch bei der Frage nach der Ursache für eine Krebserkrankung. Nur ein Drittel des unterschiedlichen Risikos lässt sich durch Umwelteinflüsse und genetische Veranlagungen erklären. Zwei Drittel allerdings dagegen durch Zufall. Ihre Kollegen Tomasetti und Vogelstein nennen den Zufall den R-Faktor, R für random, die sogenannte Pechtheorie. Die besagt, dass eben eine einzige zufällige Mutation einer mikroskopisch kleinen Zelle diesen großen Unterschied machen kann und zum Super-GAU für die Gesundheit werden kann. Wir gehen ja erstmal alle davon aus, dass wir selbst davon verschont sind. Haben Sie einen Rat, wie man mit dieser Pechtheorie, die ja wirklich eigentlich ziemlich starker Tobak ist, umgehen können?
Naja, also das ist auch wieder eine wichtige Frage, weil einerseits muss man sagen, oder man sollte vorausschicken, dass diese Theorie auch umstritten ist. Also ich problematisiere das ja auch in dem Buch. Das heißt, in der Medizin ist eben der Zufall sehr unbeliebt. Es muss für alles eine Ursache geben. Ne? Also es ist klar, wir Menschen mögen sowieso das für alles eine Ursache finden. Das ist eben in uns drin. Wir wollen überall wissen, was dahinter steckt. Und das ist ja auch verständlich. Das ist ja auch in der Medizin erfolgreich gewesen. Aber wir sehen eben auch in der Begegnung mit dieser Krankheit, dass es eben sowas wie was völlig Unvorhersehbares gibt, was einfach zuschlägt und auf das man eben dann nicht vorbereitet sein kann. Ja, also das ist das, was man vielleicht früher Schicksal genannt hat oder was man auch Zufall nennen kann. Das sind ja Begriffe, die das nur versuchen zu greifen, wo das im Grunde können wir es nicht so richtig fassen. Ja, das heißt aber, man kann eine Menge tun, um auch vorzubeugen. Also man kann, sagen wir mal, einen gesunden Lebensstil haben. Und das ist auch sicherlich sehr sinnvoll. Trotzdem kann es eben einen treffen. Es ist, wie man sich jetzt darauf vorbereiten kann. Also das ist wirklich ich glaube, man muss einfach sozusagen lernen, damit mit einer gewissen Unsicherheit leben zu können. Das gilt jetzt nicht nur für Krankheiten, das gilt ja allgemein. Ich glaube, dieses in allem Sicherheit zu haben, das funktioniert eben nicht so richtig im Leben. Wir müssen immer mit Unwägbarkeiten umgehen können und lernen, damit umzugehen. Ich glaube, dass auch diese Krankheit eben zu diesen Unwägbarkeiten gehört. Ich glaube auch, dass man, wenn man betroffen ist, dass man das dann auch versuchen kann zu lernen oder mit dieser Krankheit irgendwo zu leben. Ja, also es ist schon erstaunlich, was Menschen dann auch sozusagen vollbringen können, die so eine Erkrankung haben oder bekommen haben. Und das ist auch irgendwie, ja, wie wir sozusagen damit umgehen können und wie wir uns da versuchen selber zu stärken, das ist schon auch eine gute Geschichte eigentlich.
Haben Sie mit anderen Krebspatienten gesprochen und ging es denen ähnlich?
Ja, ich habe mit anderen gesprochen und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Arten, mit dieser Krankheit umzugehen. Aber ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, wie Menschen es schaffen, so eine Krankheit zu bewältigen. Und obwohl es eben ein sehr schweres Schicksal sein kann. Ja, also es gibt ja dieses Wort der Resilienz, also das heißt, Schicksalsschläge verkraften zu können, sage ich mal. Ja, das ist so der Kerngedanke dabei. Und schwierige Situationen meistern zu können. Und da gibt es eigentlich eine Menge, wozu der Mensch fähig ist.
Sie beschreiben ganz eindrücklich auch diesen einen Moment, in dem man dann diese Diagnose bekommt. Und das gibt das Leben davor und das danach. So eine Diagnose bekommt man klarerweise nur einmal zum ersten Mal. Was würden Sie sich von Ärzten und von Ärztinnen wünschen, in der Art und Weise, diese Diagnose zu übermitteln? Hätten Sie Ratschläge an Ärztinnen und Ärzte, die einem Patienten die Krebsdiagnose mitteilen müssen?
Ja, es ist eine schwierige Situation, glaube ich, für, in Anführungszeichen, für alle Beteiligten. Auch für denjenigen, der die Botschaft überbringen muss. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen auf die Signale zu achten, die vom Patienten ausgehen. Was will der? Wo steht der? Und es ist klar, dass man so eine Diagnose erstmal nicht rational verarbeiten kann, sondern man ist dann erstmal geblockt. Ja, man hat erstmal so einen Schock eben, so einen psychischen Schock. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, da an der Stelle wirklich zu gucken, wie kann ich auf den Patienten eingehen? Was sendet er für Signale aus? Wie viel kann er überhaupt verarbeiten? Was will er dann vielleicht noch wissen? Und was will er nicht wissen? Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste.
Sie haben sich selbst für einen ganz offenen Umgang mit der Diagnose und mit Ihrer Krankheit entschieden. Würden Sie das wieder so machen? Also ist das ein Weg, der für Sie der einzig richtige war?
Ja, für mich schon. Weil für mich ja, wie gesagt, ich habe mich ja mit diesen ganzen Themen beschäftigt in meinem Berufsleben und fand das immer, für mich sozusagen die Idee, offen mit solchen Dingen umzugehen, ist ja auch ein Teil meines Berufes sozusagen, diese Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, also über Krankheiten zu schreiben oder über Krisen zu schreiben, diese Dinge. Ich glaube, dass, ja, das würde ich genauso wieder machen. Es gibt natürlich Leute, die machen das, die sehen das anders, und die Leute, die sagen, teilen das eben nur wenigen Menschen mit, dass sie krank sind. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also es gibt keine Gesetze da, sage ich mal, keine, was man machen muss, müsste oder so. Also das soll jeder so machen, wie er es für richtig hält. Aber in meinem Fall ist es sicherlich so, dass ich denke, ja, es ist eine Sache, mit der ich offen umgehen will.
Damit legt man ja auch ein bisschen fest, wie das Umfeld eingebunden ist oder eingeweiht ist. Ich denke, ein Austausch oder irgendwie sich verständigen zu können, auch darüber oder auch darüber, wie es einem geht oder so, ist ja nötig, ne? Wie sehen Sie den Umgang mit Angehörigen und auch mit Betroffenen? Würde man eigentlich grundsätzlich sagen, da ist psychologische Betreuung nötig?
Also es gibt ja das Angebot der psychologischen Betreuung. Ich glaube, für viele Leute ist es erstmal wichtig, auch dass sie eine psychologische Betreuung bekommen. Viele Leute haben, auch Patienten haben Schuldgefühle. Also sie wissen nicht genau, ja, es ist eben diese Begegnung mit dieser unbekannten Gefahr, die plötzlich zuschlägt. Und sie...
Man sich fühlt sich wie auf der Anklagebank, ja, haben Sie geschrieben.
Genau.
Ja, schreckliches, also Bild.
Ja, man denkt, was habe ich falsch gemacht? Ja, wessen habe ich mich schuldig gemacht? Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Patienten so, dass sie sich selber fragen, warum hat es mich jetzt erwischt? Was habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, dass dass da eine therapeutische Hilfe sehr gut sein kann. Ja, also es gibt eine Menge Patienten, die auch in der Klinik, die psychologische Hilfe suchen. Es wird auch angeboten inzwischen. Also es gibt inzwischen eine ganz gute eine psychologische Betreuung und psychotherapeutische Betreuung auch. Das ist schon besser geworden, denke ich, um den Leuten Hilfestellungen zu geben.
Auch über die akute Behandlung der Krankheit hinaus, verstehe ich gerade, gibt es auch immer mehr Methoden, sich wirklich auch mit allem, was darum herum zu tun hat, zu beschäftigen und die Situation zu verbessern. Ja. Jetzt ist die Zeit für unser Zwischenspiel. Meine kurzen, schnellen Fragen an Sie, mit denen wir uns so ein bisschen locker machen, bevor wir dann weiter über das tatsächlich konkrete Buch und Ihre ganzen wahnsinnig vielen dichten Erkenntnisse sprechen werden. Ich gebe Ihnen immer zwei Optionen, zwischen denen Sie sich schnell entscheiden. Sind Sie bereit, Herr Wehwitzer?
Ja.
Okay, entweder oder. Müsli oder Chips?
Ganz schnell, ja. Chips.
Glauben Sie eher an Patentrezepte oder an Schutzengel?
Eigentlich würde ich sagen, keins von beiden, aber schwierige Frage, vielleicht Schutzengel.
Was ist gesünder, lesen oder laufen?
Laufen.
Was fasziniert Sie mehr, Zellen oder Gene?
Gene.
Wovor sollten wir uns aus wissenschaftlicher Perspektive mehr in Acht nehmen? Risiko oder Gefahr?
Vom Risiko.
das fand ich so interessant, dass ich jetzt mal kurz noch auf diese Antwort näher eingehen will. Können Sie ganz kurz den Unterschied zwischen Risiko und Gefahr erläutern? Das ist nämlich total spannend.
Ja, normalerweise gebraucht man ja beide Begriffe synonym. Also man sagt mal Gefahr, mal Risiko. Ich habe das früher auch so gemacht, bis ich dann gelernt habe, nein, das ist eigentlich was ganz anderes. Also ein Tiger zum Beispiel ist per se gefährlich für Menschen, aber wenn er im Käfig ist, ist diese Gefahr sehr gering. Das heißt, entscheidend ist nicht nur, ob etwas gefährlich ist, sondern auch die Frage, ob wir dieser Gefahr ausgesetzt sind. Ja, also ein Tiger im Käfig, da ist das Risiko sehr gering. Das heißt, das Risiko wird aber größer, wenn man den Käfig aufmacht und man steht neben dem Käfig, dann ist das Risiko sehr hoch. Aber entscheidend ist neben der Gefahr der Tiger eben auch die Frage, wie stark bin ich der Gefahr ausgesetzt? Und erst wenn man diese beiden Faktoren zusammensieht, dann kommt man zum Risiko. Ja? Also zum Beispiel, Rauchen ist gefährlich für die Gesundheit. Es kommt aber darauf an, wie viel ich rauche und ob ich überhaupt rauche. Und das ist dann eben das Risiko. Rauchen per se ist gefährlich, ist eine Gefahr. Und je nachdem, wie viel ich rauche, umso höher wird mein Risiko. Das ist sozusagen der Unterschied dieser beiden Begriffe.
Hat sich das in Ihrer Alltagssprache auch eingenistet, ja, diese genau. Unterscheidung?
Ja, spannend. Ich bin jetzt auch ganz pingelig.
Ja. Gehen wir ein bisschen direkter auf Ihr Buch Überlebt ein. Der Untertitel heißt, was ich von meinem Krebs gelernt habe. Ihr Rezept lautet Wissen. Wer die Krankheit versteht, der hat erstmal einen großen Schritt getan, um sich aus ihrer Umklammerung zu befreien, sagen Sie. Und Sie machen sich zur Aufgabe, dieses Wissen zu vermitteln. Zudem geben Sie in Ihrem Buch Leserinnen und Lesern auch eine Vielzahl von praktischen Tipps, etwa zu der Frage, wie man zur besten Therapie und zum besten Therapeuten findet. Ihr Buch ist ein Buch für Patienten, aber auch für Angehörige und auch letztlich für alle, die mehr über diese Krankheit wissen wollen und sich schützen wollen. Es ist ein auch tatsächlich mutmachender Führer durch das Labyrinth der Krebswelt, eben auch mit diesem Credo Wissen. Ja, lerne deinen Feind kennen. Kenne deinen Gegner, heißt es. Wenn du ihn kennst, dann kennst du seine Stärken und vor allem seine Schwächen. Das gilt auch für Krebs. Sie beleuchten alle gängigen Krebsarten, Behandlungsmethoden, Perspektiven und Entwicklung. Welche Entdeckungen haben Sie gemacht? Welche besonderen Überraschungen waren für Sie selbst dabei? Zum Beispiel, dass spezielle Arten von Krebs speziellen Regionen in der Welt zugeordnet werden können, wo sie unheimlich häufig auftreten. Sowas finde ich total interessant. Kann man sowas sich zunutze machen?
Es gibt natürlich Regionen in der Welt, wo bestimmte Krebsarten häufiger sind, andere seltener. Das ist ein typisches Beispiel ist ja zum Beispiel, dass wir in Europa, in westlichen Nationen, haben wir sehr viel relativ häufig Darmkrebs. Wenig Magenkrebs, in Asien ist es umgekehrt, die haben mehr Magenkrebs und weniger Darmkrebs. Und sind beim Magenkrebs gibt es Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen. Ja, es gibt offenbar sehr starke Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen.
Welchen Reim machen Sie sich darauf, auf diesen Vergleich Asien-Europa?
Dass eben tatsächlich Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Andererseits ist es natürlich so, trotz dieser Umwelteinflüsse, und das ist eine Frage des Lebensstils natürlich auch, gibt es natürlich diese Krebsarten überall, auch trotzdem überall auf der Welt. Ja, eine andere Geschichte, die natürlich auch wichtig ist, sind Infektionserreger. Viren, Bakterien, die eine große Rolle spielen bei der Krebsentstehung. Auch da ist es so, dass es zum Beispiel bestimmte Infektionserreger, die Krebserreger sein können, zum Beispiel in Afrika häufiger vorkommen, ja, also die dann zum Beispiel Lymphknotenkrebs machen können. Also auch diese sozusagen die Frage der Infektion oder Hepatitis, ja, das Hepatitis-Virus kann eben auch indirekt zum Krebs führen. Auch das ist in Asien relativ häufig, bei uns nicht so häufig. Da kann also die Impfung helfen. Ja, also man kann da schon kommt da schon sozusagen in diesen Bereich, wo man auch vorsorgen kann und solchen Krankheiten vorbeugen kann tatsächlich.
Ich fand es sehr interessant, es gibt ein Protein mit dem kryptischen Namen P53. Man hat ihm auch den Ehrentitel Wächter des Genoms verliehen. Mhm. Klären Sie uns auf, was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist ein ein Gen. Es ist so, dass wir sozusagen in der Zelle haben wir ein System von Genen, die einen fördern das Wachstum der Zelle, die anderen dämpfen es. Das heißt, die Zelle hat immer so ein Gleichgewicht, damit alles im Lot ist in der Zelle und jede Zelle sozusagen an ihrem Platz ist. Und eine entscheidende Rolle spielt dieses Gen dabei. Es ist also ein Gen, was zum Beispiel dafür sorgt, dass Wachstumsprozesse in der Zelle gestoppt werden, die also nicht sozusagen die Wachstumsprozesse, die nicht dem üblichen Zellstoffwechsel unterliegen, sondern die sozusagen irregulär sind. Deswegen nennt man es auch ein Tumorsuppressor-Gen, also ein Gen, was Tumoren unterdrückt sozusagen. Ja. Und das ist dieses Gen spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle. Es hat ganz viele verschiedene Funktionen in der Zelle. Also es ist wirklich eine erstaunliche evolutionäre Geschichte, dass dieses P53 in sich hat. Und ja, also es ist so, eben gilt deshalb als Wächter des Erbguts und es ist tatsächlich so, dass es bei ganz vielen Tumoren ist es genetisch verändert und praktisch nicht mehr funktionsfähig. Und es gibt also auch vererbte Krankheiten, wo dieses Gen ausgeschaltet ist, nicht gut funktioniert und da ist das Tumorrisiko extrem hoch. Also wir haben ja von jedem Gen 2 Kopien in jeder Zelle. Das heißt, wenn eines dieser Wächter ausgefallen ist, von diesem P53, dann kann die Zelle das noch ausgleichen. Aber wenn das zweite ausfällt, dann sieht es schon nicht mehr so gut aus und dann ist tatsächlich das Tumorrisiko erheblich erhöht. Also das ist sozusagen der Prototyp eines Gens, was im Zellstoffwechsel mit der Krebsentstehung zu tun hat und die Krebsentstehung eben in der Regel unterdrücken kann. Also das sozusagen ist das Beispiel schlechthin dafür. Und deswegen habe ich ihm auch ein kleines Kapitel gewidmet.
Vielleicht von den Mikrozusammenhängen, die sehr spannend sind, nochmal zu den größeren sozialen der Krankheit und was sie für uns und auch für das Miteinander bedeutet. Eine Stelle in Ihrem Buch ist mir besonders im Kopf geblieben. Ich habe Sie vorhin schon nach Chips oder Müsli gefragt und Sie haben Chips gesagt. Ich lese vor. Vielleicht habe ich mir die Sache mit dem Müsli gemerkt, weil sie so absurd klingt. Vielleicht auch, weil man als Betroffener besonders genau hinhört. Selbst ein gedankenlos dahingesagter Satz bleibt im Gedächtnis, obwohl er nicht böse gemeint war, sondern vermutlich nur dazu dient, dass der Gesunde sich besser fühlt. Ihm die Genugtuung verschafft, alles richtig gemacht zu haben. Wenn es jemanden in der Umgebung erwischt hat, kommt man ins Grübeln und fragt sich, ob man in Gefahr ist. Meine Kollegin hat die Lösung gefunden. Müsli. Damit ist sie aus der Gefahrenzone. Es gab eine Begegnung mit einer Kollegin, die irgendwie darauf so reagiert hat, dass sie einen Ernährungstipp gegeben hat. Wie reagiert man auf solche Mutmaßungen und Tipps? Gibt es besonders gut gemeinte Weisheiten, aus denen Sie gerne mal die Luft lassen würden oder auch sagen, behalte es für dich?
Ja, man ist versucht, das zu sagen, aber man schluckt erst mal, wenn man sowas hört. Und diese guten Ratschläge sind eigentlich keine guten Ratschläge, sondern sind eigentlich wirklich mehr, ich glaube, die dienen mehr dazu, dass die Leute sich selber vergewissern können, warum sie es nicht haben. Wieder zurück zu diesem Thema, dass eben wir bei allem die Ursache suchen und auch wenn wir eigentlich Probleme haben, die Ursache zu kennen. Aber ich glaube, dass es für viele, in Anführungszeichen Gesunde, einfach auch eine Rückversicherung ist, dass sie sagen können, ja, es muss irgendeinen Grund haben, hat er irgendwas falsch gemacht, sonst hätte er diese Krankheit nicht bekommen. Und das kann nur an XY liegen. Ja. Also dieses ich bin auf der sicheren Seite und da muss alles falsch gelaufen sein, weil ich mache alles richtig und ich habe das nicht so. Also das ist so ein psychologischer Reflex. Ist eben da, aber kann man nicht ändern, sage ich mal. Ich nehme das dann mit Gelassenheit.
Ich glaube, das könnte man schon ändern, zum Beispiel mit Ihrem Buch, wo Sie okay. über solche Sachen ja auch aufklären und sagen, wir wissen so viel, dass wir schon sagen können, dass die sozusagen persönliche Haftung oder Schuldhaftigkeit davon, die ist anders, als man sich das so zusammenschustert, wenn man sich selber gesund wähnt und mit der Krankheit konfrontiert ist. Mit Sicherheit aber auch eine menschliche Eigenschaft, wie Sie sagen, dass man eben auf der Seite der Gesundheit stehen will. Es ist ja auch gleichzeitig klar, dass die gefährlichen Faktoren, die sind bekannt, Rauchen, schlechte Ernährung, Alkohol, Übergewicht und körperliche Trägheit. Wir wissen eigentlich auch alle, was schlecht für uns ist. Aber müssen wir bei jedem dieser Laster ein schlechtes Gewissen haben oder kann man auch mit einem Glas Wein ab und zu ein gesunder Mensch bleiben?
Genau, da kommen wir wieder auf die Unterscheidung von Gefahr und Risiko. Also Alkohol ist sozusagen gefährlich, ist ja auch als Krebsgefahr eingestuft von der Internationalen Krebsforschungsagentur, IARC. Also ist völlig klar, aber es kommt eben, es ist eben sozusagen die Frage, wie riskant ist es, ist eben immer auch eine Frage der Dosis. Und das ist natürlich auch bei der Krebsentstehung so wie bei allen anderen Krankheiten, die Dosis spielt eine entscheidende Rolle. Also ich glaube, ein Glas Alkohol zu trinken, also ein Glas Wein zu trinken oder ein Glas Bier zu trinken, das ist alles, halte ich für vertretbar. Jeder muss aber selber wissen, welches Risiko er eingeht. Und das ist beim Alkohol so, das ist eben auch bei der körperlichen Bewegung, also bei Sport und so weiter so. Und wenn man eben keinen Sport treibt, dann ist man in gewisser Weise, erhöht man sein Risiko. Nicht nur für Krebs, sondern auch für andere chronische Krankheiten, ist ja bekannt. Also und das ist eben immer auch eine Frage des persönlichen Weges, den man gehen will. Also was ich nicht machen würde, ich habe früher geraucht, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Starke Raucher haben ein um 3000% erhöhtes Lungenkrebsrisiko. Das ist praktisch das 30-fache erhöhte Risiko. Und man kann etwa sagen, dass jeder 6. bis 7. starke Raucher bekommt Lungenkrebs. Das heißt, wenn ich rauche, dann muss ich einfach wissen, sollte ich wissen, was ich da für ein Spiel spiele. Und wenn ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen, na gut, aber dann, das Risiko ist hoch, aber dann muss ich wissen, worauf ich mich einlasse. Insofern ist auch hier wieder das Wissen das Entscheidende. Ja?
Umgekehrt gibt es aber natürlich auch jede Menge Gegenbeweise. Das schreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Buch, dass es natürlich auch, also von total gesunden Menschen, die erkranken, also gesund lebenden Menschen, die erkranken, jede Menge Beispiele gibt, genauso wie von Menschen, die ein hohes Alter erreichen mit No-Sports, Zigaretten und Alkohol. Ja, genau. Das heißt, auch
Helmut
das
Schmidt ist, zum Beispiel.
Also, zum Beispiel, genau.
Es gibt keine Gewissheit und es gibt wir sind in dieser Welt dieser Wahrscheinlichkeiten, sind wir eben drin und das müssen mit dieser Ungewissheit leben, dass es eben für alles eben nur bestimmte statistische Wahrscheinlichkeiten gibt, die mit diesen Faktoren zusammenhängen und müssen sozusagen auch lernen, mit diesen Bällen, sage ich mal, zu jonglieren.
Und es ist eben nicht so, aha, das kommt davon, weil das ist meistens eben einfach nicht
meistens
so.
Meistens nicht, manchmal ja, aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es eben doch eine sehr diffuse Situation, aus der heraus dann plötzlich diese Krankheit kommt. Und man könnte sagen, sozusagen Krebs aus einer Wolke von Wahrscheinlichkeiten sich herausschält. Ja. Also diese Wolke der Möglichkeiten, im Guten wie im Schlechten, dass es eben wie überall im Leben sozusagen diese Wahrscheinlichkeiten gibt und eben auch diese Krankheit ein Produkt solcher Unsicherheiten ist, Ungewissheiten ist, wo wir haben gewisse Stellschrauben, also ein gesunder Lebensstil, das bringt schon was, aber wir haben keine völlige Gewissheit, es kann uns keinen völligen Schutz geben und das müssen wir eben auch wissen.
Der Krebsforschung widmen Sie sich mit ganz besonderer Hingabe. Das fand ich bemerkenswert. Ein Stilmittel in Ihrem Buch ist, dass Sie Krebsforscher und Forscherinnen der Vergangenheit sozusagen persönlich aufsuchen als literarisches Stilmittel. Sie treffen sie in einem imaginären Raum zur Begegnung wie zum Interview als Journalist. So zum Beispiel begegnen Sie Rudolf Virchow in seiner Präparatesammlung in der Charité. Nun seien Sie mal nicht so zimperlich, höre ich eine Stimme hinter mir. Ich wende mich um und sehe einen untersetzten Mann mit dunkler Fliege, Weste und Gehrock in der Mode der wilhelminischen Zeit. Ich erkenne ihn sofort. Sie kommen dann ins Gespräch mit Virchow. Der behandelt Sie ein bisschen herablassend und legt Ihnen so seinen forscherischen Ansatz dar. Mein ganzes Leben habe ich gegen die Scharlatanerie gekämpft, wie sie in der Medizin noch zu Anfang meines Jahrhunderts zu Hause war. Ich sage nur Humoralpathologie. Dieser Unfug von den 4 Säften hat seit dem Altertum in den Köpfen der Ärzte gespukt. Ich war nicht ganz unschuldig daran, dass dieser Sumpf von einer Irrlehre trockengelegt wurde. Sehr schön auch mal zu zeigen, wie lange sich bestimmte falsche Annahmen auch gehalten haben über Jahrhunderte hinweg. Virchow, das war ja quasi vorgestern. Ja, also es ist schon toll, dass Sie diesen Zeitstrahl auch so ein bisschen aufmachen. Was reizte Sie an der Vorstellung, Rudolf Virchow in Berlin zu treffen oder Paul Ehrlich in Frankfurt am Main zu begegnen?
Also ja, ich finde eben die Entwicklung der Medizin, die Medizingeschichte deshalb so wichtig, weil Medizin eben nicht vom Himmel gefallen ist und die Medizin, die wir heute haben, ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern ist eben über einen längeren Weg sozusagen gewachsen. Und diese einzelnen Stationen sich anzuschauen, ich glaube, da lernt man sehr viel über die heutige Medizin und über die Entwicklung der Medizin. Virchow ist insofern auch interessant, weil er auch zeigt, mit welcher Besessenheit diese Leute auch gearbeitet haben. Er hat wirklich, war auf wahnsinnig vielen Gebieten tätig. Er war ja nicht nur Pathologe, er war auch Anthropologe, er war Sozialmediziner, er war Politiker, war ein prominenter Politiker. Das habe ich alles ausgespart, weil mir ging es um den wesentlichen Kern der Geschichte. Aber Medizin ist eben, schreitet von Irrtum zu Irrtum, wenn man zugespitzt sagt. Natürlich kann man das auch positiv ausdrücken, aber ich glaube, dass unsere heutige Medizin, wir sind schon eine ganze Ecke weitergekommen, was die Krebstherapie angeht. Wir sind noch nicht am Ziel. Das wird immer noch weitergehen, es wird immer noch Irrtümer geben. Das hört sozusagen nicht auf. Die Bekämpfung, Behandlung dieser Krankheit ist eben unglaublich komplex. Wahrscheinlich auch, weil sie eben aus uns selber entsteht. Wir können nicht einfach ein Bakterium bekämpfen mit einem Antibiotikum oder so, so geht das eben nicht, sondern es ist eben eine Krankheit, die eben im Detail eben teilweise immer auch noch nicht verstanden ist. Also es gibt immer noch Neues zu entdecken und zu sehen, wie sich das herausgebildet hat von den Anfängen. Es ist tatsächlich, Virchow ist ja noch nicht lange her im Grunde. Und als Virchow sozusagen anfing zu arbeiten, da war nicht klar, was Krebs ist. Es war noch nicht mal klar, wo die Zellen herkommen. Und es gab zum Beispiel die Theorie, dass aus Bindegewebe, aus Fasern Zellen entstehen, aus dem Nichts. Früher hatte man ja gedacht, dass aus Unrat, aus Müll Ratten entstehen, Mäuse, also sozusagen aus dem Schmutz entstehen diese Tiere, weil die so schmutzig sind. Ist eine charmante Vorstellung, aber sozusagen heute ist es für uns völlig klar, Zellen entstehen immer aus Zellen. Und das ist heute eine Binsenweisheit, aber es war um 1850 keinesfalls der Fall. Und Virchow hat eben zu denen gehört, die gesagt haben, jede Zelle kann nur aus einer anderen Zelle entstanden sein. Und er hat dann auch postuliert, alle Krankheiten sind Krankheiten der Zelle. Da hat er übertrieben ein bisschen, aber beim Thema Krebs hat er natürlich ziemlich ins Schwarze getroffen, weil Krebs entsteht eben aus einer Zelle. Und so ist das sozusagen ein Mosaikstein, sich das ein wichtiges Mosaiksteinchen auf dem das eben mit anderen zusammen unser heutiges Bild von Krebs formt. Und ja, das ist für mich faszinierend und auch diese Leute treffen zu können. Das ist für mich so eine Fantasiereise gewesen in diese Vergangenheit, die für mich was Faszinierendes hat. Auch wenn man die Schriften von Virchow liest, das kann man ja alles sozusagen online heute ohne große Probleme sich erschließen. Es ist obwohl man immer sagt, ja, das ist schon fast moderne Medizin, es ist schon eine eigene Welt, in die man da vordringen kann. Und es ist faszinierend, wie sich das da, wie sie damals geforscht haben und gedacht haben. Das ist schon, hat mich sehr stark angezogen.
Ja, man darf natürlich auch den gesellschaftlichen Kontext nicht vergessen. Es ist ja eigentlich unglaublich faszinierend, wie die jeweiligen Forscher in ihrer Zeit immer auch Grenzen überschritten haben und auch Leute gegen sich aufgebracht haben und Widerstände überwinden mussten, um die Forschung und die Gesundheit der Menschen voranzubringen. Das war ja ganz erheblich, sei es Kirche oder die vorherrschende, der Status quo der Medizin, der diesen neuen Schritt eigentlich nicht akzeptieren konnte, weil dann Dinge hinfällig wurden, auf die man aber so einen Hoheitsanspruch hat und so weiter und so fort. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich für heute bedeutet, dass Forschung eigentlich auch immer das Abschaffen von einer geltenden Meinung bedeuten kann. Also insbesondere die großen, wichtigen Erkenntnisse. Ja. Was sagt das für heute?
das sagt für heute das, was es für früher sagt. Ich glaube, das ist, wird heute genauso. Es gibt heute auch Therapien, die werden vielleicht in 20 Jahren ad acta gelegt sein und es wird neue Therapien geben. Wir sind nicht, es ist ein Prozess, der stattfindet. Ich meine, ein krasses Beispiel ist natürlich die Behandlung von Brustkrebs. Also die im Frühjahr gab es einen berühmten amerikanischen Chirurgen, der das propagiert hat, eine radikale Operation von Brustkrebs, das heißt die Brustamputation. Das hat man dann immer weiter getrieben. Man hat also nicht nur die Brustdrüse entfernt, man hat auch dann Muskulatur darunter entfernt und hat man teilweise Knochen entfernt. Also man hat die Frauen wirklich tatsächlich verstümmelt. Und das ist eben über viele Jahrzehnte war das die gängige Therapie. Völlige Entfernung der Brust und eben häufig mit anderem Gewebe dazu. Bis dann Ärzte auf die Idee kamen, das weniger radikal zu machen und haben dann verglichen, bringt diese radikale Operation wirklich etwas, außer dass es eben die Frauen wirklich für die Frauen extreme Belastung war und auch sehr gefährlich war. Tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass es in der Regel viel sinnvoller ist, wenn man eben nicht so radikal operiert. Und heute ist diese radikale Operation nur noch in seltenen Fällen erforderlich. Also das ist so ein Beispiel dafür, wo der Fortschritt tatsächlich mit Händen zu greifen ist und wo dieser Fluss der Entwicklung sozusagen deutlich wird.
Der Covid-Impfstoff wurde ja zufällig quasi auf der Suche nach einem Krebsmedikament gefunden, so habe ich das zumindest gelesen. Das legt ja so ein bisschen nahe, dass die Forschung nah dran ist, Mittel gegen Krebs gefunden zu haben. Wie ist der Stand aktuell? Was ist Ihnen bekannt? Stehen wir vor weiteren bahnbrechenden Forschungsergebnissen in der Krebsforschung und in der Krebsmedizin?
Ich hoffe mal, würde ich sagen. Die sprechen jetzt an, sozusagen diese mRNA-Technik, mit der sozusagen die Zellen entsprechend umprogrammiert werden sollen, Krebszellen umprogrammiert werden sollen. Da gibt's natürlich schon auch eine andere ähnliche Therapien, die alle darauf zielen, eben sozusagen die Krebszellen en Detail zu verändern, so dass sie keine Krebszellen mehr sind, sag ich mal. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ich bin ein bisschen skeptisch immer, weil ich das schon öfter erlebt habe, dass neue Therapien gepusht wurden und dann am Ende doch nicht, die dann am Ende doch nicht ganz das gehalten haben, was sie versprochen haben. Also in diesem Fall würde ich einfach sagen, ich gucke mir das mal an. Was auf jeden Fall ein großer Durchbruch war die Entwicklung der Immuntherapie, die ich auch in einem Buch ausführlich beschrieben habe. Also man hat immer gedacht, es ist eine gute Idee, gegen Krebs zu impfen, wie man gegen Corona impfen kann. Und man hat eben dann gesagt, gut, wir müssen dem Immunsystem, der Körperabwehr, nur die Stoffe zeigen, nur, also die Bestandteile der Krebszellen zeigen, gegen die sie kämpfen sollen. Und dann gehen sie schon los und bekämpfen die Krebszelle, also wie eine Impfung. Ne? Also man zeigt dem, man impft dann mit einem abgeschwächten Bakterium oder mit einem Teil des Bakteriums und dann kriegt das Immunsystem diese Botschaft und geht dann los und jagt die Bakterien. Und in diesem Fall jagt sie die Krebszellen. Also man gibt dem Immunsystem etwas Krebs, einen Bestandteil der Krebszelle, und man würde jetzt vom Antigen sprechen, und dann ist das Immunsystem bereit und jagt die Krebszellen. Das hat nicht funktioniert. Ich meine, das ist über Jahrzehnte versucht. Es gab ganz viele Ansätze dazu, ganz viele verschiedene Ansätze. Auch in Berlin hat man damit angefangen, schon um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Man hat also zum Beispiel dann einfach aus Tumoren von Patienten, die hat man anderen Patienten gespritzt und solche Geschichten. Also das wäre heute ethisch nicht mehr machbar. Hat wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Also es war klar, das Immunsystem spielt eine große Rolle bei der Krebsbekämpfung. Es gab einige Fälle, wo tatsächlich auch durch eine Stimulation des Immunsystems die Patienten geheilt wurden. Also es war klar, das Immunsystem ist wichtig. Aber man wusste nicht, wie kann man wirklich das Immunsystem aufstacheln, bis man tatsächlich vor 20 Jahren, das würde ich mal ungefähr schätzen, ist man so langsam auf den Trichter gekommen, dass nämlich es sozusagen Bremsen gibt im Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem ist nicht voll aktiv. Sonst würde nämlich der ganze Körper sozusagen vom Immunsystem zerstört werden. Es gibt bestimmte Bremsen, und die Bremsen sind natürlich auf den körpereigenen Zellen auch drauf. Das heißt, das Immunsystem wird durch die körpereigenen Zellen auch gebremst. Und wenn man diese Bremsen entfernt, dann wird das Immunsystem sozusagen aufgestachelt und kann tatsächlich auch gegen den Krebs agieren. Und diese neuen Formen der Immuntherapie, die sind eben schon sehr erfolgreich. Das heißt nicht, dass sie bei jedem wirken. Auch sie wirken nur bei einem Teil der Patienten, bei 20%. Aber es ist trotzdem eine Menge, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute für Menschen an Krebs erkranken und wie viele auch eben schwere Verläufe haben. Und die Immuntherapie ist tatsächlich, würde ich mal sagen, ein großer Schritt, dass zum Beispiel auch sehr häufige Tumoren heute mit der Immuntherapie mit behandelt werden, spricht also tatsächlich dafür. Es gab auch den Nobelpreis vor ein paar Jahren dafür. Ich habe mich damals mit einem der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet auch getroffen. Also, und das ist ein Beispiel, sagen wir mal, wo man sagen würde, es hat nicht direkt zum Ziel geführt. Es gab lange Zeit Versuche, die gescheitert sind, und plötzlich ist man sozusagen aus einem Seitenweg der Immunforschung, die gar nicht unbedingt mit Krebsforschung zu tun hatte. Über diesen Seitenweg ist man dann plötzlich doch in diesen Mainstream der Krebstherapie gekommen. Also es ist wirklich ein großartiges Beispiel, sage ich mal, wie Medizin im guten Sinne funktioniert. Aber leider sind eben viele Versuche, mit neuartigen Therapien Krebs zu heilen, auch sind immer wieder gescheitert, das muss man eben auch sagen. Ich hoffe, dass es jetzt auch mit diesen neuen Ansätzen gelingen wird, aber belegt ist es noch nicht.
Da ist er wieder, die Wolke, ja, in der genau. Alle Möglichkeiten enthalten sind, die guten und die nicht so guten. Damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Hartmut Wehwetzer jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wer es weiß, schickt bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt Wahrheit oder Dichtung. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare des gerade erschienenen Buchs Überlebt von Hartmut Wehwetzer. Herr Wehwetzer, Sie können mit Ihrer Anekdote beginnen.
Ja, also es geht darum, ich laufe ja gerne, jogge gerne, und ich habe vor ein paar Jahren eine Meldung gelesen, dass Kinder, die eingeschult werden, nicht mehr rückwärts laufen können. Das heißt, die haben große Probleme, rückwärts laufen zu können, offenbar, weil sie eben sich nicht mehr viel bewegen und nur noch am Computer sitzen oder so. Möglicherweise steckt das dahinter. Und dann habe ich mir aber selber überlegt, wie es wäre, rückwärts zu laufen. Und ich bin ja eigentlich, ja, man joggt, man kennt das, ne? Aber wenn man dann anfängt, rückwärts zu laufen, das war für mich eine faszinierende Erfahrung tatsächlich, ja. Und man träumt am Anfang, jetzt einen Marathon rückwärts zu laufen, ist natürlich Quatsch. Also ich meine, logisch. Aber es wäre natürlich sozusagen, das wäre eine echte Sensation. Ich habe dann aber langsam angefangen, tatsächlich auch rückwärts zu laufen. Man stolpert mal, ja, das passiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, nach einer Zeit kriegt man Übungen. Und ich bin auch bei so einem Firmenlauf mitgelaufen. Das war für mich so ein bisschen der Höhepunkt. Ich bin nicht die ganze Strecke, jetzt gibt es hier in Berlin diesen Staffellauf. Berliner Teamstaffel heißt es, glaube ich. 5x5 sind das, also 5 Teilnehmer, 5 Kilometer. Und ich bin zumindest ein Teil der Strecke rückwärts gelaufen. Die Leute haben sich gewundert und weiter Streckenposten haben geguckt. Aber ich habe es gemacht und habe mich auch nicht hingelegt. Und das hat für mich auch ein bisschen eine symbolische Bedeutung. Rückwärtslaufen ist für mich ein bisschen wie das Leben selber. Ja. Man läuft eigentlich nach vorne, aber man guckt nicht nach vorne. Die Zukunft ist ja für uns nicht sichtbar. Ist ja für uns auch so eine Wolke. Und wir laufen nach vorne und blicken aber nach hinten. Das heißt, unsere Vergangenheit. Im Grunde blicken wir auf das zurück, was geschehen ist. Und das ist eben die tolle Erfahrung beim Rückwärtslaufen, dass man auf diese Welt zurückblickt, die man hinter sich lässt, ja, auch im positiven Sinne hinter sich lässt. Für mich ist es natürlich auch ein bisschen die Krankheit, die ich hinter mich gelassen habe. Ja, also das ist für mich wirklich eine tolle Erfahrung. Ich mache es inzwischen wirklich regelmäßig.
Schreibt uns, ob das stimmt oder nicht. Und wenn ihr in Berlin einen Rückwärtsjogger seht, könnte das Hartmut Wehwetzer sein. Und hier nun an dieser Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch Überlebt von Hartmut Wehwetzer passen. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Hartmut Wehwetzer. Schön, dass Sie hier waren. Das war es auch von meiner Seite. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surkamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und tschüss.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.